Ho, ho, ho! Die Vorweihnachtszeit beginnt, ihr Lieben, und wir machen aus dem Halloween-Special jetzt ein Advents-Special. Erster, zweiter, dritter und vierter Advent werden wir die Comichefte 2, 3, 4 und 5 besprechen. Ich wünsche euch eine herrliche Vorweihnachtszeit. Heftbesprechung Nummer 4. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Where is the Light, dem Millennium-Podcast, Sonderfolgen zum Comic-Heft-Special. Ja, wir schreiben heute den 11.12.2022 und ich habe wieder dieses wunderschöne Comic-Heft vor mir liegen, auf das ich auch gleich eingehen werde. Nur eine Sache noch vorweg. Dieses Heft ist inhaltlich von mir ein bisschen ummodelliert worden. Es hat den Hintergrund, ich habe nichts an der Story geändert. Ja, die Story bleibt natürlich so, wie sie ist. Aber ich musste bestimmte Dialoge entweder sogar weglassen oder ein bisschen abändern, aus einem ganz einfachen Grund, da es wirklich stark aus dem Amerikanischen kommt. Und wenn ich das eins zu eins so übersetzt hätte, dann würde das für manchen keinen Sinn machen. Und es wird sowieso schon schwierig, dieser ganzen Thematik zu folgen. Also das Heft selbst ist inhaltlich sehr, sehr schwer, weil wir sehr viele Sprünge machen und es werden auch viele Anspielungen gemacht und mal schauen, wie das im Heft 5 aufgelöst wird alles. Deswegen die Puristen unter euch, die da vielleicht mitlesen, lasst es einfach so stehen. Ihr wisst, was ich meine, wenn ihr die Dialoge liest. Die sind nicht ohne, die sind wirklich, ich würde mal sagen, anspruchsvolles amerikanisches Englisch. Und das kann ich eins zu eins so nicht rüberbringen. Dann würde der ganze Spaß und der ganze Flow in dieser Folge einfach fehlen. Aber lange Vorrede, wir fangen jetzt an. Ja, ich möchte jetzt gar nicht mehr dazu sagen. Außer, dass das Heft ja vor mir liegt. Und ich beschreibe wieder das normale Cover, werde natürlich auch die alternativen Cover im Heft, ja, werde ich dann wieder bei Social Media wieder posten und deswegen werde ich auch das eine oder andere da erklären. Ich würde sagen, fangen wir mal mit dem regulären Cover an. Wir haben wieder den Millennium Group Zeichen wieder oben auf dem Comicheft. Wir haben den Millennium Schriftzug. Wir haben den Verlag, Heft Nummer 4, ja, die Beteiligten und wir haben natürlich ja zwei Hauptfiguren. Und zwar einmal ja den guten Frank Black, der auf dem Cover sehr ernst ja nach rechts schaut, ist wieder sehr schwarz angezogen. Man sieht eigentlich fast gar nichts von seiner Körperhülle, sondern man sieht wirklich eigentlich nur schwarz, dann den Kragen. Und dann sieht man schon das Gesicht von Lance Henriksen beziehungsweise von Frank Black. Und er hält die Hand auf der Schulter einer Frau. Jetzt kann man spekulieren, ist es Megan Gallagher, also ist es ja seine Frau Catherine Black, oder ist es ja Jordan, auf deren Hand, beziehungsweise dem seine Hand auf der Schulter der jungen Dame liegt. Ich würde sagen, es ist Jordan, denn ihr werdet es gleich merken, es ist eine sehr Jordan-lastige Folge. Heft werde ich jetzt mal öffnen und wir haben in der Innenseite wieder drei Cover, das reguläre Cover. Dann haben wir ein Cover, auf dem wir Lance Henriksen auf dem Boden sitzen sehen, beide Hände ja auf den Knien liegend. Er wird so ein bisschen angestrahlt, ja, die Wand hinten ist schwarz und sieht so aus, als würde er von so einem Bühnenbeleuchter angeleuchtet werden und er schaut sehr ernst, ja, in die Ferne. Mehr kann ich zu dem Cover nicht sagen. Ist ein Cover, das mir jetzt nicht ganz so gefällt, ein bisschen langweilig. Da fällt mir das nächste schon viel, viel besser und zwar das Ottawa Comic Con Cover. Da sehen wir Frank Black, ja, der zum Zuschauer beziehungsweise zum Leser, ja, blickt. Wir sehen, ja, so eine schwarze Silhouette im Hintergrund mit dem Millennium-Zeichen, wieder mit dem Ouroboros. Und links davon sehen wir einen Mann über den Friedhof rennen. Und auf der anderen Seite ist, ja, so eine Engelsfigur zu sehen, so wie wir es auf dem Friedhof sehen. ein sehr schönes Cover, gefällt mir sehr, sehr gut. Wie gesagt, schaut's euch bei Social Media an. Ja, und wir sind bereit für die Geschichte. Washington State University im Jahr 2011. Es ist wieder so ein typischer Herbsttag in Seattle und wir sehen ein Studentenverbindungshaus. Und zwar ist das so ein bisschen runtergekommen, wäre jetzt ja das falsche Wort, aber es ist ja schon in die Jahre gekommen und wir haben da eine Veranda, wir haben vorne dran haben wir ja so einen alten Zaun, einen Lattenzaun, da fehlt auch schon einiges. Wir sehen Studenten vor dem Gebäude stehen, die da etwas trinken. Wir haben auf der Veranda die amerikanische Flagge über dem Geländer hängen. Ja, die Studenten hängen ab, feiern, unterhalten sich, was halt so Studenten in ihrer Freizeit machen. Und im Gebäude selbst sind auch unzählige junge Leute, die Party machen. Die Musik ist laut und der Alkohol, der fließt in rauen Mengen. Eine junge Studentin betritt das Haus und läuft an einer Gruppe Jungs vorbei. Und einer der Jungs spricht die junge Frau an. Hey du, willst du Party mit uns machen? Und man sieht so im Hintergrund die Kumpels, die lachen dann auch so dumm, also so richtig so ja, junge Leute halt, ja, amüsieren sich über diese plumpe Anmache ihres Kumpels. Und die junge Frau, ja, die schaut dann mal diesen, ja, möchte gern Macho, ja, schaut sie mal an und sagt zu ihm im deutlichen Ton, pass auf, was du sagst, Freundchen. Und der Typ, der versteht die Welt gar nicht mehr und fragt, was meinst du genau mit aufpassen, hä? Was willst du von mir? Und seine Kumpels lachen natürlich sich auch darüber schlapp. Und man merkt einfach, er kann bei der jungen Frau nicht landen. Und sie verspotten ihn dann auch so ein bisschen, indem sie ihm dann auch noch Bier über den Kopf schütten. Und man ist ja dabei, ihn auszulachen. Man hört Gelächter im Hintergrund. Und die Frau lässt sich auch nicht mehr von dieser Szene ja irgendwie ablenken und läuft die Treppen hoch in das erste OG. Der zurückgewiesene Kerl, den hört man auch noch im Hintergrund irgendwas rufen nach dem Motto, na, du bist bestimmt eine richtige Schlampe, du blöde Kuh, ja, in solche Sprüche. Und wie gesagt, die junge Frau, die lässt sich da gar nicht drauf ein und denkt sich ihren Teil und lässt diesen vorpubertierenden Macho einfach links liegen. Und oben im ersten OG, da gibt's in einem Nebenzimmer seltsame Geräusche. Eine Frau ruft mehrmals, lass das, hör auf damit. Ja, und ein Kerl liegt auf der jungen Frau drauf und versucht mit Gewalt ja, Sex zu erzwingen. Stell dich nicht so an, schreit er die junge Frau an. Du willst es doch auch. Du hast es doch gerne hart und dreckig. Hör auf, du Hurensohn, schreit die junge Frau. Hör auf damit. Und die Steppen, die Treppenstufen, die knarren beim Hochlaufen. Und man hört wieder, was zum Teufel? Wer ist verdammt nochmal hier oben? Ja. Und die junge Frau schreit nochmal laut, Hurensohn, hör auf damit! Und der Typ lässt die junge Frau unter sich dann auch los und sie rennt angewidert weg. Ja, und er sieht, dass eine junge Frau die Stufen hochkommt und gleich die nächsten Stufen nimmt für ins Dachgeschoss. Und dann schreit der junge Mann, hey, wo willst denn du hin? Und schnauzt die Frau regelrecht an. Ja, die dunkle Gestalt, ja, die befindet sich dann ja, oben am Dachfenster und dreht sich ja zu ihrem Verfolger langsam um. Na, sieht nach einer harten Nacht aus für dich, sagt die junge Frau zu ihm. Bei mir ist alles okay, antwortet er. Er kann es nicht lassen und sieht in der jungen Frau sein nächstes Opfer, das er verführen bzw. vielleicht dann auch sexuell missbrauchen will. Und die junge Dame schaut ihn mit einem durchdringenden Blick an. Sie ist ähnlich wie Frank Black, ja, sie bekommt nämlich Visionen. Ja, ist ja schon mal ein guter Hinweis. Ja, denn sie bekommt innere Visionen in ihrem inneren Auge. In ihren Visionen hören wir diesen Macho-Typen schreien und sein Gesicht wird auf ja eine Sekunde auf die andere starr. Ja, er starrt sozusagen im Gesicht. ja, der kann es einfach nicht ablassen. Wir sind wieder ja in der Realität angekommen und er nähert sich mit den Worten, hey, dich kenne ich doch irgendwo her. Habe ich dich nicht schon mal irgendwo abgeschleppt? Und die junge Frau fängt an, Verse auf Latein aufzusagen. Und zwar sagt sie, die Gelehrten laufen und die Ausgewählten werden, bis die Zeit gekommen ist, warten. Und es wird kein anderes Mal geben, um dich zu reinigen. Sie zieht ein Messer aus der Tasche und umklammert mit beiden Händen die Klinge und Blut läuft an beiden Händen runter. Das Messer fällt auf den Boden und sie tritt an den jungen Mann näher heran. Dieser bekommt es natürlich mit der Angst zu tun und tritt dann auch noch ein paar Schritte zurück in Richtung Dachfenster. Und dann sagt er auch noch, bleib weg von mir, bleib weg von mir. Und er schreit laut und sie stößt ihn mit beiden Händen so kräftig, ja, dass er den Halt verliert und rückwärts aus dem Dachfenster fliegt. Und er knallt mit dem Hinterkopf auf die Verandatreppe auf und er ist sofort tot. Sie schaut aus dem Fenster raus und sagt, bis zum Ende aller Tage, wir werden uns wiedersehen. Und aus dem Dunklen tritt ein Mann hervor mit dunklem Anzug und stellt sich neben die junge Frau. Und jetzt erkennen wir, dass es Jordan ist. Der fremde Mann schaut aus dem Fenster auf den Leichnam und sagt, Glückwunsch, ich wusste, dass Sie die Gabe in sich tragen. Jordan schaut ihn unglücklich an und fragt, was passiert jetzt? Und dann sagt der junge Mann, jetzt verschwinden wir natürlich. Und wie gewohnt bei Millennium, ja, wieder der Vorspann. Und nach dem Vorspann hören wir wieder unser berühmtes Bum-Bum und eine Einblendung. Und solange ich diesen Zustand habe, kann ich in diesem Zustand bis ans Ende der Welt weitermachen. Teresa von Avila, katholische Heilige, Mystikerin, Kirchengelehrte. Lassen wir einfach mal so im Raum stehen. Einblendung. Seattle, Washington, Gegenwart. Frank sitzt Jordan gegenüber und Jordan wirkt sehr geknickt und traurig. Und Jordan spricht ihren Vater in leiser Stimme an. Du musst dir den Grund erst einmal anhören, Dad. Und Frank, sichtlich enttäuscht, schaut seine Tochter mit einem sehr, sehr, sehr strengen Blick an. Sorry, aber du willst mit mir eine ernsthafte Unterhaltung darüber führen? Frank steht auf und tritt seiner Tochter gegenüber. Die Millennium Group ist eine höchst gefährliche Gemeinschaft. Meine damalige Verbindung mit ihr war ein schwerwiegender Fehler. Meine damaligen Entscheidungen haben unsere Familie zerstört, Jordan. Ja, Jordan schaut dann ihren wütenden Vater traurig an und sagt dann, hör auf, mit mir so zu reden, ich bin kein Kind mehr. Und man sieht, dass Franks Halsschlagader wirklich anschwillt. Und er brüllt sie an, aber du bist mein Kind, verdammt nochmal, mein Kind. Und Jordan wird jetzt auch wütend und schreit ihren Vater an. Du hast mich doch zurückgelassen in meiner dunkelsten Stunde mit dieser Gabe. Du hast mich doch zurückgelassen und bist einfach davongelaufen, als es für dich zu anstrengend wurde. Jordan, ich wollte dich immer schützen. Du bist schuld, dass Mama tot ist und schickst mich auch noch vor dir in die Hölle. Frank knallt ohne Vorwarnung Jordan eine schallende Backpfeife. Weißt du, wer deine Mutter getötet hat? Fragt Frank. Die Millennium Group hat das getan. Und Jordan dreht sich um, hat Tränen in den Augen und läuft weg. Und Frank ruft seiner Tochter dann noch nach. Die haben mehrere hundert Menschen getötet. Die haben unzählige Menschenleben zerstört und das über Jahrzehnte. Jordan hält sich die Wange und sagt zu ihm, ach, sei ruhig. Und Frank schließt die Augen und er ruft Jordan mittels seiner Gedanken. Jordan! Und Jordan hält sich genau in diesem Moment den Kopf und bleibt stehen. Bleib weg von mir, Daddy, bitte hör damit auf. Und Frank nimmt seine ganze Kraft zusammen und schreit nochmal mit seiner inneren Gedankenkraft nach Jordans Namen. Jordan! Ja, und dieser stumme Schrei, den Jordan in ihrem Kopf hören kann, reißt sie zu Boden. Und sie liegt auf dem Boden und fängt an zu weinen und sagt nochmal, bleib weg von mir, Daddy. Und Frank eilt zu seiner Tochter. Dann kommt ja ein Charakter rein, den wir alle schon aus dem letzten Heft kennen, beziehungsweise den wir schon kennengelernt haben, und zwar den Quentin McKittrick. Ich werde ihn nur Quentin nennen, sonst denke ich, das ist einfacher. Und der schreit, ey Mann, machen Sie mal halblang! Während Jordan langsam aufsteht, sagt sie zu Quentin, ich kann das nicht. Und natürlich kannst du das, Jordan. Du musst, Jordan, fährt Quentin fort. Und Quentin geht zu Frank rüber und sagt, Ihre Tochter leidet noch immer unter ihrer Gabe, Frank. Wir haben uns jahrelang um sie gekümmert, ihr ein sicheres Zuhause geschenkt, ihre Gabe gefördert. Wir wollten so wie sie, Frank, nur das Beste für Jordan. Ja, und Quentin, der zeigt dann Frank, wo er hinlaufen soll und sagt, so, Mr. Black, Sie warten auf Sie. Bitte folgen Sie mir. Und weist dem lieben Frank Black den Weg, wo er hingehen soll. Wir haben einen Cut. Ein dunkles Besprechungszimmer. Und zwar an den Wänden befinden sich unzählige Monitore. In der Mitte des Raums steht ein großer runder Tisch. Und um den Tisch herum sitzen insgesamt 6 Personen mit schwarzen Anzügen und Krawatten. Und auf dem Tisch befindet sich ein Beamer. Und in den Tisch eingearbeitet ist der Ouroboros, das Zeichen der Millennium-Gruppe. Und Quentin, Jordan und Frank betreten den Besprechungsraum. Einer der Männer sagt, wir müssen schnell handeln, wenn wir die Ursache herausfinden wollen. Ein anderer wirft ein, aber wir müssen sicher sein, dass wir auch Erfolg damit haben. Und ein anderer wiederum sagt, wir müssen die Risiken abwägen, meine Herren, sollte unser Vorhaben fehlschlagen. Und noch ein weiterer sagt, nicht so wie bei dem Fehlschlag 1997, das darf nicht mehr passieren. Und einer der Männer schaut zur Tür und steht auf, als er die 3 Personen wahrnimmt. Und sagt, willkommen, Frank. Schön, dass Sie den Weg zu uns wieder zurückgefunden haben. Und Frank, der tritt dann an den Tisch heran und sagt mit erboster Stimme, ich bin zu niemanden zurückgekommen. Ich will nur meine Tochter schützen. Ihr alle, ihr seid gefährlich. Genauso wie diese gesamte Organisation. Und während Frank spricht, setzt sich Jordan und Quentin hin und hören Frank zu. Und Frank schaut seine Tochter an und redet weiter, ich werde sofort wieder gehen, wenn meine Tochter zur Vernunft gekommen ist. Quentin unterbricht Frank und sagt, Mr. Black möchte eigentlich sagen, er ist nicht vollständig über die Situation informiert. Frank, dem schwellt regelrecht der Hals an und sagt, hören Sie auf, für mich zu sprechen. Ich kenne Sie nicht und Sie interessieren mich nicht und für die anderen gilt das Gleiche auch. Die Millennium-Gruppe, so wie ich sie kennengelernt habe, ist ein kontrollierender, machthungriger Kult. Was auch immer sie vorhaben, ich möchte, dass sie meine Tochter und mich da raushalten. Jordan steht auf und nimmt eine Fernbedienung in die Hand, und zwar eine Fernbedienung für diesen Beamer, der auf dem Tisch steht. Dad, die Gruppe kann mit verschiedenen Meinungen umgehen. Wir sind kein einheitlicher Körper, sondern eine geschlossene Gemeinschaft mit einem gemeinsamen Ziel. Wir alle haben eine gemeinsame Bedrohung, die es zu bekämpfen gilt. Mein Vater weiß es besser als jeder einzelne von uns. Und Jordan schaltet den Beamer ein und fährt fort. In der Geschichte gibt es viele Namen für ihn, sowohl als Zerstörer oder auch als Verführer der Menschen. Er wurde immer wieder angebetet. Sein Name ist Legion. Und was auf der Leinwand zu sehen ist, was der Beamer also an die Leinwand strahlt, das ist uns als Leser noch vorenthalten. Wir sehen nur, dass Frank die Augen weit aufreißt und sehr sichtlich überrascht aussieht. Und wir haben einen Cut. Flughafen Seattle Tacoma International. Auf dem Parkplatz einer Autovermietung steigt Mulder in einen Mietwagen ein. Und er telefoniert mit Giebelhaus, der mittlerweile Captain der Polizei Seattle ist. Jetzt muss ich die Hände beim Kopf zusammenschlagen. Unser Giebelhaus ist Captain der Polizei in Seattle. Uiuiui, da ist mir fast das Comic-Heft aus der Hand gefallen. Danke für Ihre Hilfe, Captain Giebelhaus. Ich weiß, dass Frank ein Freund von Ihnen war. Nach dem Vorfall mit der Beamtin und Mondo Props würde die Polizei gerne mit ihm reden, aber er ist verschwunden. Und wir beide wissen, dass Frank die beiden nicht ermordet hat. Ich würde mich über jede Hilfe von Ihnen freuen, Captain. Können Sie mir alte Bekannte, Freunde nennen, beziehungsweise deren Adressen? Und wir haben wieder einen Cut und wir sehen wieder den dunklen Raum der Millennium-Gruppe. Frank, ja, schaut sich das projizierte Bild an der Leinwand an und sagt, das ist doch nur Gekritzel eines Wahnsinnigen und eines gequälten Geistes. Monteprops hat seine Opfer als Subjekte angesehen. Mehr waren sie für ihn einfach nicht. Sein eigener Tod war derselbe, wie er ihn seinen Opfern zugefügt hatte. Auf der Leinwand sehen wir undeutliche, irgendwelche undefinierbare Zeichen. Und diese Formen und Zeichen sind Puzzleteile eines Ganzen. Das Puzzle, ja, das gilt es zu lösen, sagt Quentin zu Frank. Und Props war beeinflusst von Legion. Das Böse hat sich in ihm versteckt. Auch das Böse war daran interessiert, diesen Code zu knacken. Er zeigt dann auf den Beamer bzw. auf die Leinwand, meint diesen Code. Aber es konnte ihn nicht knacken. Durch den Tod von Props ist es wieder frei und jetzt kommen Sie und Ihre Tochter ins Spiel, Frank. Sie beide sind in größter Gefahr. Jordan starrt Frank ängstlich an. Dad, das bedeutet, Sie werden es zu uns locken. Jordan steht auf und umarmt Frank. Sie fängt an zu weinen. Ach, Jordan, ich verstehe dich. Nein, Dad, du verstehst gar nichts. So viele suchen dich und wir spielen denen alle nur in die Hände. Cut. Wir sehen wieder Mulder, der eine Straße entlang fährt. Und wir haben eine Person, die dunkel gekleidet mit Kapuzenpulli auf dem Bürgersteig läuft. Und Mulder fährt neben die Person und öffnet das Fenster. Miss, können Sie mir helfen? Ich suche das alte Haus der Familie Black. Und die Frau zeigt mit ihrem Finger auf ein Haus, das noch nicht mal annähernd nach dem schönen gelben Haus der Familie Black aussieht. Naja, sagt die Frau, das ist das alte Haus der Familie Black, aber es hat ja keinen guten Zustand mehr. Es hat schon einige Jahre hinter sich. Mulder schlägt die Hände über den Kopf zusammen. Das Haus ist total heruntergekommen. Ja, das ehemalige gepflegte, schöne Haus, ja, sieht mittlerweile aus wie ein heruntergekommenes Haus. Und zwar die Fassade ist komplett abgebröckelt, Fensterscheiben sind eingeschlagen, die Verandatür steht offen. Der ganze Garten, der so schön gepflegt war, sieht aus wie ein Dschungel. Es erinnert nichts mehr an das schöne gelbe Haus, das wir aus der Serie kennen. Und Mulder sagt dann zu der jungen Frau, danke für Ihre Hilfe. Kein Problem, Mister. Wir vermissen Frank hier in der Umgebung. Sollten Sie ihn mal wieder sehen, richten Sie ihm doch Grüße von mir aus. Und die Frau schaut Mulder diabolisch unter ihrem Kapuzenpulli an und sagt, richten Sie ihm schöne Grüße aus von Lucy Butler. Ja, ihr habt richtig gehört, Lucy Butler. Einblendung, im nächsten Heft wird sich der Kreis schließen. Wow, kurz und knackig dieses Heft, das hat weniger Seiten. Deswegen ist auch die Besprechung heute sehr kurz. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das Heft Nummer 4 ist so stark. Ja, ihr müsst euch das ja wirklich vor Augen halten. Der Frank steht da ja, in diesem dunklen Raum. Ja, diese ganze Millennium Group sitzt da um diesen Tisch, dieser Geheimbund, dieser Kult, dass man das nochmal so ja, vor Augen sich mal nochmal führen kann. Und dieser Beamer an dieser Leinwand wirft diese Zeichen an diese Leinwand und man sieht wirklich als Leser nicht, was diese Zeichen bedeuten. Ja, und ich weiß auch nicht jetzt, ich habe das Heft 5 selbst noch nicht gelesen, das werde ich jetzt in die Tage tun, was das genau mit Lucy Butler auf sich hat. Deswegen freue ich mich schon auf das Heft Nummer 5 und bin auch darauf gespannt, wie diese ja sehr konfuse Story jetzt in einem Comic-Heft ja, den Abschluss findet. Ich bin gespannt und ihr hoffentlich auch. Where is the Light, der Millennium Podcast. Ich bin raus.